ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
In diesen Tagen jährt sich der Beginn des Nürnberger Prozesses. Vor 80 Jahren unternahm er den Versuch, die NS-Verbrechen juristisch aufzuarbeiten. Auf der Anklagebank saßen die damals noch lebenden ranghöchsten Nationalsozialisten. Doch was passierte auf regionaler Ebene? In diesem Kunstkarten schauen wir auf die Entnazifizierung im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Wie musste sich Mecklenburgs Gauleiter Friedrich Hildebrand verantworten? Wie die KZ-Aufseherin Irma Grese und der nationalsozialistische Landesbischof Walter Schulz? Mein Name ist Heiko Kräft, schön, dass Sie dabei sind. Im Mai 1945 meldet sich eine amerikanische Radioreporterin aus dem Konzentrationslager Ravensbrück.
The guards in charge of the prisoners were Schutzstaffel women.
Die Wachen waren SS-Frauen in regulären Uniformen. Sie trugen die Jacken, den Umhang und die hohen Stiefel der SS. Die Stiefel waren mit Nägeln besetzt, was wir nur zu gut wissen, weil wir damit getreten wurden, sagt Ravensbrück Häftling Nummer 42216.
Bis heute sind die Unterkünfte der SS-Aufseherinnen erhalten. Im KZ-System der Nationalsozialisten hatte Ravensbrück eine besondere Rolle.
Es war speziell für das weibliche Aufsichtspersonal ein Ausbildungslager. Man geht von 3.500, vielleicht auch noch einige mehr, Frauen aus, die dort eine Ausbildung erhalten haben.
Sagt Konstanze Jeiser von der RAA Mecklenburg-Vorpommern. Sie leitet das Neubrandenburger Geschichtsprojekt Zeitlupe, hat sich intensiv mit Ravensbrück und KZ-Aufseherinnen beschäftigt.
Es war sehr attraktiv, der Posten war gut bezahlt, viel besser, als wenn man in der Fabrik oder in einem Milchgeschäft gearbeitet hätte.
Zum Dienst als KZ-Aufseherin konnten sich Frauen freiwillig melden. Manche waren dienstverpflichtet. Aber
in allen Fällen, das ist erwiesen, konnte man auch wieder gehen, ohne dass man bestraft worden wäre.
Eine, die sich freiwillig meldete und blieb, war Irma Grese. Geboren und aufgewachsen in Wrechen, einem kleinen Dorf in der Feldberger Seenlandschaft. Die Mecklenburgerin ist 18, als sie im Sommer 1942 ihren Dienst in Ravensbrück antritt. Ein paar Monate später wird sie in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau versetzt. Als Hauptaufseherin führt die junge Frau bald das Kommando über bis zu 30.000 Häftlinge. Eine steile Karriere. Irma Grese war gefürchtet, weiß Konstanze Jeiser.
Sie hat ihre Entscheidung immer gegen die Häftlinge getroffen. Es überwiegen die Berichte, dass sie nicht nur das getan hat, was ihr befohlen wurde, sondern dass sie es über Gebühr mit grausamer Gewalt erfüllt hat.
Kurz bevor die Sowjets Auschwitz befreien, begleitet Grese einen Häftlingstransport nach Ravensbrück. Von dort treibt sie im März 1945 Gefangene auf einem Todesmarsch ins KZ Bergen-Belsen. Als das im April von den Briten befreit wird, kommt sie in Haft.
Man sah an ihrem Gesicht, ihren Augen auch, dass sie unerbittlich war. Als Häftlinge kamen und sie bespuckten, schaute sie verächtlich. Die Wachen riefen zurück, zurück und schoben alle vom Zaun weg. Aber man konnte es in ihren Augen sehen, den Hass. Sobald man sie ansah, konnte man es erkennen.
Erinnert sich der britische Soldat Frederick Riches 1987 in einem Zeitzeugeninterview mit dem Londoner Imperial War Museum. In Bergen-Belsen herrschen apokalyptische Zustände. Dokumentarfilmaufnahmen zeigen extrem abgemagerte Häftlinge und Leichenberge, die mit Bulldozern zusammengeschoben werden. Irma Grese, die jetzt 21 ist, hat dazu beigetragen. Wenig später wird sie in Lüneburg vor ein britisches Militärgericht gestellt.
Das war der erste große, die Welt interessierende Prozess gegen diese Nazi-Verbrecher. Er hat genau 2 Monate gedauert, vom 17. September bis 17. November.
Erzählt der Journalist Axel Eggebrecht 1980 in einem Interview. Er ist einer von 3 deutschen Reportern, die vom Prozess berichten.
Alle Zeugen, die gebraucht wurden, waren in nächster Nähe, denn das Lager Belsen liegt von Lüneburg eine halbe Autostunde entfernt.
Insgesamt 45 Personen sind angeklagt, darunter 16 SS-Frauen.
Die Leute haben gestanden zum großen Teil. Zum Teil sogar mit Frechheit, mit herausfordernder Haltung gesagt, ja, so war's, wir haben das gemacht.
Irma Grese steht bald im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
She was a middle height, blonde woman, well built.
Sie war eine mittelgroße blonde Frau, gut gebaut, hatte aber ein fast hexenhaftes Gesicht. Ein bösartiges, fieses Gesicht, das ich kaum ertragen konnte. Die Frau war eine sehr, sehr widerwärtige Person. Als ich bei ihr war, überschüttete sie mich mit Worten. Der Dolmetscher meinte, er sei zu beschämt, es zu übersetzen.
Erinnert sich 2003 der britische Soldat Derek Robbins im Gespräch mit dem Imperial War Museum.
Das Bild von Grese wandelt sich auch im Laufe des Prozesses. Am Anfang waren viele frappiert über die Schönheit und dann entwickelt sie sich immer mehr zu einem Beautiful Beast,
weiß Constanze Jeiser. Die Brutalität Greses irritiert, damals und heute. Die junge Frau, ein Monster.
Wir verbinden das vielleicht auch heute noch mit Unschuld. Und wenn sich dann herausstellt, dass sie so viele grausame Dinge gemacht hat und die Häftlinge haben ihr wirklich auch ein sehr sadistisches Verhalten nachgewiesen, dann verstört uns das.
Reporter Axel Eggebrecht erinnert sich 1980 lebhaft an Greses Auftreten vor Gericht.
Weil ihre Stimme, wenn sie zu sprechen begann, diesem Äußeren vollkommen widersprach. Eine harte Kommandostimme, so. Die hatte sich inzwischen angewöhnt, über Tausende von wehrlosen Menschen zu herrschen.
Auf Fragen reagiert sie schnippisch.
Wenn man sie zum Beispiel im Verhör fragte, Sie haben also die Gefangenen auch geschlagen. Selbstverständlich, wie soll ich denn sonst Ordnung halten? Na, Sie haben das auch auf eine besondere Art getan. Wie meinen Sie das? Ja, Sie haben die Gefangenen selbst doch aus so Zellophanbändern Peitschen flechten lassen. Ja, die wirkten besonders gut.
Bedauern über ihr Mitwirken an den monströsen Verbrechen in den Konzentrationslagern Ravensbrück, Bergen-Belsen, Auschwitz zeigt Irma Grese nicht.
Dann gab es richtig Sensationsartikel, als sie dann mal in Tränen ausgebrochen ist. Sie ist aber nicht in Tränen ausgebrochen über ihre Untaten oder weil eine Häftlingsfrau so eine Aussage gemacht hat, sondern weil sie ihre Schwester in den Zeugenstand gerufen wurde oder als sie ihren Bruder entdeckt hat im Gerichtssaal. Da hat sie geweint.
Der Prozess wird in der ganzen Welt genau beobachtet, auch in Palästina. Dorthin hat es Batsheva Dagan geschafft, nach langem Martyrium. Sie war unter anderem im KZ Auschwitz inhaftiert, machte den Todesmarsch nach Ravensbrück mit, wurde im Mai 1945 im KZ Malchow befreit. Sie kannte Irma Grese zu gut. In der Palestine Post kommentiert Batsheva Dagan damals den laufenden Lüneburger Prozess. Sie fordert eine harte Strafe für die SS-Frau.
Wir, ihre Opfer, wollen sie nicht sterben sehen. Wir wollen, dass sie leben, wie wir es mussten. Wir wollen sehen, wie sie geschlagen werden, grausam und gnadenlos, wie sie grausam und gnadenlos geschlagen haben. Wir wollen sehen, wie ihr blondes Haar geschoren wird, so wie man uns die Köpfe geschoren hat. Wir wollen sie, das schöne Mädchen, zerfallen sehen.
Das britische Militärgericht spricht ein differenziertes Urteil. 11 Todes- und 19 Haftstrafen, 14 Freisprüche. Zu den zum Tode Verurteilten gehört die nun 22 Jahre alte Irma Grese. Sie habe selbst dann keine Reue gezeigt, weiß Constanze Jeiser.
Es gibt kein Nachdenken. Es gibt, ich bin ungerecht behandelt, ich war nur ein Rädchen im Getriebe, ich habe nur das getan, was mir befohlen wurde.
Es zeigt sich im Abschiedsbrief Irma Greses an ihre Familie in Mecklenburg. Er ist uneinsichtig, trotzig, anklagend. Die Frau, die in 3 Konzentrationslagern unablässig Menschen quälte, sie moniert ihre eigene Haft.
Celle, Lüneburg, das sind die Orte des Grauens. Ich finde keine Worte.
Am 13. Dezember 1945 werden alle Todesurteile in Hameln vollstreckt. Für 10.03 Uhr wird Greses Tod durch Hängen protokolliert. Im Zweiten Weltkrieg hat Rostock eine besondere Bedeutung. In der Hansestadt produzieren die Heinkel-Werke dringend benötigte Kampfflugzeuge. Weil Rostock deswegen immer wieder Ziel alliierter Bombenangriffe ist, wird die Produktion 1943 teilweise nach Barth ausgelagert. Dort produzieren keine normalen Arbeiter, sondern Häftlinge eines Konzentrationslagers. Das KZ Barth wird extra für die Heinkel-Werke errichtet, als Außenlager des KZ Ravensbrück. Verantwortlich Otto Köhler, der Betriebsleiter des Rostocker Heinkel-Werks, sagt die Historikerin Natalia Jeske.
Diese Entscheidungen, Errichtung eines KZ-Werkes und eines KZ-Außenlagers, die wurden immer auf der höchsten Ebene getroffen. Es war üblich, dass die Bergleiter direkt in das KZ fuhren, vor Ort sich über die Verhältnisse, Vertragsbedingungen informierten.
Nach dem Krieg leugnet Otto Köhler seinen Anteil am Errichten des Konzentrationslagers. Er behauptet, Untergebene hätten alles veranlasst und organisiert. Unglaubwürdig, urteilt Natalia Jeske, die die Geschichte des KZ-Bad erforscht hat.
Es ist kein Zufall, dass Fritz Suhren, der damalige Kommandant von Ravensbrück, Dr. Otto Köhler als die verantwortliche Person nannte, mit der er zu tun hat.
Etwa 6.000 im Konzentrationslager inhaftierte Männer und Frauen leisten im Barther Heinkelwerk Zwangsarbeit. Geschätzt 2.000 überleben es nicht.
Die Häftlinge wurden prinzipiell bei jeder passenden Gelegenheit geschlagen. Der Umleger schlug ständig beim Appell mit einem Knüppel auf die Häftlinge ein und trat sie mit Füßen. Wenn abends die Kommandos einrückten, brachten sie ständig Tote und Schwerverletzte mit,
sagt später ein früherer Häftling aus. Otto Köhler unternimmt nichts, um die Lage zu verbessern.
Otto Köhler war über die hohen Todeszahlen informiert. Eigentlich könnte er als Werkleiter bei der SS vorstellig werden und das hat er nicht gemacht.
Nach Kriegsende läuft es für den Manager zunächst relativ normal weiter. Bis Anfang 1946 verdingt sich Köhler bei der sowjetischen Besatzungsmacht, leitet die Demontage seines Heinkelwerkes.
Köhler war kein überzeugter Nazi, genauso wie er später dann kein überzeugter Anhänger der DDR war. Also ihm ging es hauptsächlich um die Selbstbestätigung, um seine eigene Karriere.
Nachdem die Demontage weitgehend abgeschlossen ist und die Sowjets einen Hinweis auf Köhlers Vergangenheit erhalten, wird er verhaftet und im Lager 5 Eichen bei Neubrandenburg interniert. 1950 wird er dann von der DDR-Justiz im Rahmen der sogenannten Waldheimer Prozesse zu 18 Jahren Haft verurteilt.
Nicht wegen konkreter Straftaten, die man ihm vorgeworfen und auch bewiesen hätte, sondern wegen des Vorwurfs einer außerordentlichen Unterstützung der nationalsozialistischen Diktatur,
sagt Henry Leide. Der Historiker arbeitet in der Rostocker Außenstelle des Stasi-Unterlagenarchivs und ist ein Experte für den Umgang der DDR mit NS-Verbrechern. Rechtlich sei die SS für die Zustände im Lager verantwortlich gewesen. Für Verfahren im Rahmen der Waldheimer Prozesse gibt es keine großen Ermittlungen.
Es waren Schnellverfahren ohne Rechtsbeistand, ohne in der Mehrzahl der Fälle ohne tatkräftige Beweise, nur allein aufgrund der Aussagen der Angeklagten zumeist. Womit ich nicht sagen will, dass die Angeklagten alle unschuldig waren.
3.400 Männer und Frauen werden verurteilt. Die meisten kommen bald wieder frei im Rahmen einer allgemeinen Amnestie. Auch Otto Köhler. 1952 ist er zurück in Rostock, findet sofort einen Job auf der Warnow-Werft. Der Manager bekommt zudem einen kleinen Lehrauftrag an der Universität. Seine Verantwortung für das KZ Bad wird nicht mehr thematisiert.
Er ist von 1946 bis 1952 unter ziemlich unmenschlichen Bedingungen in Haft gesessen. Er ist im Internierungslager beziehungsweise Speziallager, später dann im Zuchthaus. Er hat damit ja länger gebüßt als manch ein Massenmörder,
sagt Henry Leide. Kaum zurück in Rostock wird Otto Köhler vom Ministerium für Staatssicherheit als geheimer Informant angeworben und verpflichtet.
Im Fall von Köhler verspricht man sich, seine Kontakte nach Westdeutschland nutzen zu können zu anderen Heinkel-Mitarbeitern, die in den Westen gegangen sind. Zum anderen möchte man natürlich auch ganz gerne wissen, was im Hintergrund der Heinkel-Szene abläuft. Viele Facharbeiter sind ja in Rostock geblieben, sind nicht in den Westen gegangen, arbeiten jetzt im Dieselmotorenwerk oder auf den Werften.
Ab Mitte der 50er Jahre werden in der DDR kaum noch NS-Täter verfolgt. Es gibt einen offiziellen Schlussstrich. Spezialisten wie Otto Köhler werden gebraucht. Mann.
Und wollte sie nicht durch permanente Entnazifizierungsmaßnahmen und Strafverfolgung in Aufregung versetzen, zumal ja auch die Grenzen offen waren und man befürchten musste, dass noch mehr Menschen das Land verlassen.
Die weitere Karriere von Otto Köhler ist dennoch außergewöhnlich. Bald arbeitet er nur noch an der Rostocker Universität, leitet ein eigenes Institut, bekommt sogar eine Professur. 1957 veröffentlicht er einen Artikel in der Zeitschrift Der Industriebetrieb. Der Mann, der während der NS-Zeit nichts gegen das massenhafte Sterben in seinem Barther Betriebsteil unternahm, stellt darin Lehrsätze für sozialistische Betriebe auf. Zum Beispiel, bringe den Menschen möglichst viel Achtung entgegen und behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst.
Diese Karriere ist für eine Diktatur typisch. Es geht um eine Person, die kaum Überzeugung hatte, dem es egal war, für wen er arbeitet. Also wichtig war eben seine Karriere als Leiter, als Funktionär, als wichtige Person,
sagt Historikerin Natalia Jeske. Als im November 1963 zum Jahrestag der Reichspogromnacht ein Artikel Köhlers in der Ostsee-Zeitung erscheint, meldet sich ein Rostocker Leser per Brief bei der Staatssicherheit.
Ich bin erschüttert. über seinen Artikel, wo er schreibt: Ich rufe im Namen der gesamten Menschheit auf, dieses Verschulden zu untersuchen und Recht zu sprechen. Ich habe nur eine Frage an Herrn Professor Dr. Köhler. Was haben Sie getan? Heute heucheln Sie in unserem Staate. Denken Sie zurück an 1943.
Der Briefschreiber, der selbst bei den Heinkel-Werken tätig war, belastet Köhler schwer, schildert mehrere Begebenheiten aus der NS-Zeit, unter anderem diese.
Im Herbst 1943 wurde ich Zeuge in der Halle 36 in Marienehe, wo Ostarbeiter, die das Essen verweigerten, was kein Schwein gefressen hätte, deswegen auf Befehl von Dr. Köhler geschlagen wurden.
Im April 1964 wird Professor Köhler von der Staatssicherheit vernommen. Grund: Wenige Monate zuvor war in Barth ein Massengrab des KZ geöffnet und in der DDR-Propaganda groß thematisiert worden. Nicht um die wahren Schuldigen zu benennen, sondern um den Westen zu treffen. Die Propaganda konstruiert einen faktisch nicht vorhandenen Zusammenhang zwischen dem KZ Barth und dem westdeutschen Kanzleramtsminister Heinrich Globke. Dass mit Otto Köhler ein echter Verantwortlicher in Rostock wohnt, erfährt die Öffentlichkeit nicht. Bei seiner Vernehmung durch die Stasi sagt Köhler kaum etwas.
Er habe das vor Jahren schon den sowjetischen Ermittlern berichtet, alles im Detail. Und wenn Sie Interesse haben, sollten Sie sich bei den Sowjets erkundigen. Das ist natürlich Quatsch gewesen. Köhler hatte nie über Barth ausgesagt,
sagt Natalia Jeske. Das MFS fragt gezielt nach Köhlers Kontakten zum KZ Ravensbrück, zur SS, zum KZ Barth. Seine Antworten beschönigend.
Mir ist noch erinnerlich, dass in circa 3 Fällen SS-Leute, an deren Namen ich mich nicht entsinnen kann, in den Heinkel-Werken erschienen und ich mit diesen gesellig beisammen war. Möglicherweise sind bei diesen Zusammenkünften noch Fragen über das KZ Barth, die Verpflegung, die Behandlung, die Unterkunft und so weiter behandelt worden. Ich entsinne mich jedoch nicht an Einzelheiten.
Hinter den Kulissen wird nun die Abberufung des Professors betrieben.
Es besteht der schwerwiegende Verdacht, dass Professor Köhler einer der Initiatoren zur Einrichtung des KZ Barth war. Köhler kann den Beweis nicht antreten, dass er nicht, wie Suhren angab, der Leiter des Betriebsteiles Barth und mitverantwortlich für die Behandlung der Häftlinge war.
Schreibt der Leiter der ideologischen Kommission des ZK der SED im Juni 1964 an die Uni Rostock.
Wir sind der Meinung, dass die schwerwiegenden Tatsachen ein weiteres Verbleiben von Professor Köhler an der Universität Rostock nicht rechtfertigen.
Dem Berliner Genossen fällt zudem auf, dass es an der Universität Rostock mit Rudolf Kapp noch einen weiteren Professor gibt, der als ehemaliger Heinkelmann in NS-Verbrechen involviert sein könnte.
Wir halten eine solche Konzentration an der Ingenieurökonomischen Fakultät nicht für gerechtfertigt.
Trotz des Drängens gibt Köhler seine Professur nicht auf. Eine womögliche öffentlichkeitswirksame Entlassung gibt es auch nicht. Fast 3 Jahre zieht sich der Prozess hin. Gegenüber seinem Führungsoffizier vom Ministerium für Staatssicherheit fordert Köhler im Frühjahr 1967.
Man solle ihn endlich auch mal von unserer Seite mit den Fragen aus der Vergangenheit in Ruhe lassen. Er brachte zum Ausdruck, dass er sich seelisch und moralisch am Ende befinde.
Kurz danach stirbt Otto Köhler. Er war die Nummer 1 der NSDAP in Mecklenburg, Friedrich Hildebrand. Der Landarbeitersohn aus einem Dorf bei Parchim tritt 1925 in die Hitlerpartei ein, baut sie auf, ist ihr erster Landtagsabgeordneter in Mecklenburg, dort nahezu 20 Jahre Gauleiter. In einer Rundfunkrede preist Hildebrand im November 1933 seinen Führer Adolf Hitler.
Es wird noch die Zeit kommen, wo nicht nur alle Völker germanischen Denkens ihn als ihren größten Staatsmann erklären, sondern alle Kulturnationen werden in ihm den Retter der abendländischen Kultur sehen. Darum, Volksgenossen, folgt unserem Führer.
Während der NS-Diktatur ist Hildebrand Reichsstatthalter für Mecklenburg-Lübeck. Er ist für das Umsetzen der verbrecherischen Politik verantwortlich. Für das Verfolgen und Deportieren jüdischer Mecklenburgerinnen und Mecklenburger. Für das Töten von Menschen mit Behinderung. Wie Friedrich Hildebrand agierte, zeigen Protokolle von Tagungen der NS-Führungsgremien. Zum Beispiel von einer Sitzung des Reichsverteidigungsausschusses im April 1944 in Schwerin.
Wenn ein feindlicher Flieger der deutschen Wehrmacht übergeben wird, so ist er gerettet, denn ein deutscher Soldat erschießt ohne Not keinen Gefangenen. Nach meinem Willen sollte er aber nicht ausgeliefert, sondern gleich kassiert und umgelegt werden.
Ein klarer Verstoß gegen geltendes Kriegsrecht. Hildebrand fordert vor etwa 300 Anwesenden.
Abgeschossene Flieger sind beim nächsten Hoheitsträger der NSDAP auszuliefern. Der wird schon wissen, wie er ihn zu behandeln hat.
Damals tobt ein erbitterter Luftkrieg über Deutschland. Hamburg geht im Feuersturm zugrunde, immer wieder werden auch Rostock und Wismar bombardiert. Im Radio laufen ständig Warnmeldungen wie diese.
Achtung, Achtung, hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Angesichts der hohen Opferzahlen unter Zivilisten befeuert die NS-Propaganda Rachegelüste. Sie nennt die alliierten Bomberverbände konsequent Terrorflieger, verschweigt, dass die deutsche Luftwaffe genauso vorgeht. Vor Polizeibeamten sagt SS-Chef Heinrich Himmler damals:
Es ist nicht Aufgabe der Polizei, sich in Auseinandersetzungen zwischen deutschen Volksgenossen und abgesprungenen englischen und amerikanischen Terrorfliegern einzumischen.
Die Meinung in Mecklenburg ist im Frühjahr 1944 gespalten. Vor allem zwischen Stadt- und Landbewohnern. Das zeigen Berichte des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS. In einem Schweriner Report heißt es, wenige Tage nach einem verheerenden alliierten Bomberangriff auf Rostock:
Der größere Teil der Bevölkerung verlangt, dass die abgeschossenen Flieger totgeschlagen oder erschossen werden sollen. Nur eine kleine Minderheit bedauert die feindlichen Flieger und meint, dass sie nach den Regeln der Genfer Konvention behandelt werden müssten.
In dieser Stimmungslage stürzen am 21. Juni 1944 zwei amerikanische Bomber über Mecklenburg ab. Einer in die Müritz, einer in der Nähe von Groß-Trebbow bei Schwerin. Insgesamt 16 Besatzungsmitglieder überleben. Gauleiter Hildebrand befiehlt mündlich das Aufspüren und Erledigen der Amerikaner. Genau das passiert. Alle 16 Soldaten werden widerrechtlich erschossen. Angeblich auf der Flucht. Dabei waren die meisten bereits in Polizeigewahrsam, wurden von NSDAP-Funktionären zum Liquidieren abgeholt, hinterrücks in Wäldern und an Feldrändern ermordet. Ganz im Sinne von Gauleiter Hildebrand. Wie fanatisch der ist, zeigt sich 46 Tage vor Kriegsende in einer Rede.
Der unerbittliche Kampf ist nur mit rücksichtsloser Härte und gläubigem Fanatismus möglich. Wenn wir nach den Gesetzen der Partei handeln und leben und alle Hemmungen abwerfen, wird uns der Lohn zuteil, der deutsche Sieg.
Alle Hemmungen abwerfen, die Gesetze der Partei. Wenige Stunden vor dem Einmarsch der Amerikaner in Schwerin flieht Friedrich Hildebrand am 1. Mai 1945. Mit einem Pferdefuhrwerk geht es nach Zismar in Ostholstein. Dort wird er 10 Tage später von den Briten verhaftet. Sie übergeben ihn an die Amerikaner. Im Februar 1947 beginnt in Dachau ein Prozess gegen Hildebrand. Er muss sich wegen der Fliegermorde verantworten. In einem Brief an seinen Rechtsanwalt gibt der Ex-Reichsstatthalter zu, dass
in Mecklenburg während des Krieges ca. 140 feindliche Fallschirmspringer in Zivilkleidern als Agenten oder Spione erschossen wurden.
Eine persönliche Verantwortung bestreitet er, obwohl Zeugen ihn schwer belasten. Die Prozessakten des amerikanischen Militärgerichts umfassen rund 6000 Seiten. Einen schriftlichen Beweis, dass Hildebrand die Fliegermorde angeordnet hat, gibt es darin nicht. Der Ex-Gauleiter wird dennoch zum Tode verurteilt. Der Historiker Michael Budrus, ein ausgewiesener Experte der mecklenburgischen NS-Geschichte, zweifelt deshalb am Urteil.
Es hat den Anschein, dass das amerikanische Militärgericht in Dachau einen Gauleiter verurteilen wollte,
schreibt Michael Budrus im Buch Mecklenburg im Zweiten Weltkrieg. Das bedeutet aber nicht, dass der frühere Gauleiter ein unschuldiger Mann gewesen sei.
Friedrich Hildebrand hat durchaus eine Reihe von Verbrechen begangen, die ihm hätten bewiesen und wegen derer er hätte zum Tode verurteilt werden können. Jedoch ist er wegen dieser Delikte nie angeklagt worden.
Das Todesurteil gegen Hildebrand wird nicht sofort vollstreckt. Mehrfach stellen seine Anwälte Gnadengesuche. Unter anderem im April 1948 an Lucius D. Clay, Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone. In diesem Gnadengesuch wird beteuert,
dass Hildebrand vielmehr stets die Behandlung notgelandeter feindlicher Flieger nach den Bestimmungen der Genfer Konvention angeordnet hat.
Hildebrands Anwalt behauptet auch, der Landarbeitersohn hätte
sich trotz seines hohen Amtes nicht geändert. Er hat mit seiner Ehefrau bescheiden gelebt. Er hat sich nicht persönlich bereichert. Er hat zahlreichen ehemaligen politischen Gegnern geholfen und keine Judenverfolgungen in Mecklenburg geduldet.
In Wahrheit hat er sich persönlich bereichert. In Wahrheit hat er nichts gegen die Judenverfolgung getan. Alle Gnadengesuche werden von den Amerikanern zurückgewiesen. Die Hinrichtung für den 5. November 1948 angesetzt. Aus dem Gefängnis in Landsberg schreibt Hildebrand einen letzten Brief an seine Frau.
Noch wenige Stunden, dann geht es zum Galgen der Ehre. Lebe wohl. Umarme die Kinder, dann hast du ein Stück von mir. Seid stolz und ruhig, Gott wird alles Unrecht vernichten. Im letzten Atemzug an dich und unsere Kinder denkend und an Deutschland.
Selbstgerecht, ohne Einsicht. Seine politische Verantwortung und seinen Einfluss verdrängend, stilisiert er sich zum Opfer, zum Märtyrer.
Ich tat meine Pflicht. An meinen Händen klebt kein Blut oder irgendein Frevel. Ich sterbe ungebrochen für mein liebes Deutschland, auch als mecklenburgischer Landarbeitersohn.
Wie umgehen mit Nationalsozialisten in den eigenen Reihen? Diese Frage beschäftigt auch die evangelisch-lutherische Landeskirche Mecklenburg. Während der NS-Diktatur war sie tief gespalten. Auf der einen Seite die rechtsradikalen deutschen Christen, auf der anderen Seite die bekennende Kirche. Und an der Spitze der Landeskirche ein junger Mann, Walter Schulz. Geboren bei Grevesmühlen, seit 1930 Mitglied der NSDAP. Pastor in Baden-Dieck bei Güstrow. 1933 wird er zum sogenannten Landeskirchenführer ernannt. Ein Amt, das es in der mecklenburgischen Landeskirche bis dahin gar nicht gab.
Schulz war ja nun wirklich weder theologisch ausgewiesen, noch hatte er irgendein Standing in dieser Landeskirche. Also die wenigsten kannten den überhaupt.
Sagt Kirchenhistoriker Ulrich Peter. Mit seinem Buch Luther, Rose und Hakenkreuz legte er 2020 die erste umfassende Studie zu den nationalsozialistischen Akteuren in der mecklenburgischen Landeskirche vor. Davon gab es viele, organisiert im Bund nationalsozialistischer Pastoren, dessen Führer Walter Schulz, ein deutscher Christ. Im Januar 1934 legt Landesbischof Heinrich Rentorf wegen des hohen politischen Drucks sein Amt nieder. Walter Schulz, damals 33 Jahre alt, übernimmt. Auch im Oberkirchenrat sitzen nun viele Nationalsozialisten. Eine Zäsur in der mecklenburgischen Kirchengeschichte.
Vorher waren 70-Jährige in der Kirchenleitung, jetzt Leute Anfang 30. Das heißt, sie hatten weder einen kirchlichen Stallgeruch, noch hatten sie eine Akzeptanz.
Mit der neu gewonnenen Macht stärken Schulz und seine Kameraden gezielt den innerkirchlichen Einfluss der antisemitischen deutschen Christen.
Die deutschen Christen haben sich immer als die SA Jesu Christi definiert. Sie haben sich immer als Nationalsozialisten auf dem Kampffeld Kirche definiert. Es wurden selbst biblische Texte so verfälscht, dass sie in die Rassenpolitik der Nationalsozialisten gepasst haben.
Dem widersetzt sich die bekennende Kirche. Es geht ihr dabei vor allem um theologische Grundsätze, sagt Ulrich Peter.
Kirche muss Kirche bleiben. Synoden entscheiden und nicht die Kirchenführer. Die Bibel beider Testamente bleibt. Christ ist, wer getauft ist, völlig egal, welchen rassischen oder sonstigen Hintergrund er hat.
Ende Mai 1938 hält Walter Schulz im Berliner Sportpalast eine Rede vor 12.000 deutschen Christen. Als mecklenburgischer Landesbischof fordert er einen, so sagt er es wörtlich, neuen Inhalt im christlichen Glauben. Er plädiert für die Übernahme der nationalsozialistischen Weltanschauungen in der Kirche. Sie müsse, Zitat, vom Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse bestimmt sein. Die Rede sorgt für einen Sturm der Entrüstung. So verurteilen alle Schweriner Kirchenältesten die Rede Walter Schulz. Sie schreiben einen Brief an den Landesbischof.
Sie haben sich damit von unserer evangelisch-lutherischen Landeskirche geschieden und sich losgesagt vom Glauben unserer Väter, der von keinem aus Blut und Art kommenden neuem Inhalt weiß.
Alle zur bekennenden Kirche gehörenden Gemeinden fordern den Rücktritt des NSDAP-Mannes.
Um Jesu Christi willen ermahnen wir dich, gib der Kirche die Ordnung zurück, die du verstörst. Gib der Kirche das Amt zurück, das du missbrauchst.
Doch Schulz denkt nicht daran, sein Amt aufzugeben. Im Gegenteil, er steuert die Landeskirche immer weiter auf einen antisemitischen, nationalsozialistischen Kurs. Nur wenige Monate nach der Sportpalastrede erscheint im kirchlichen Amtsblatt für Mecklenburg ein von Schulz unterzeichnetes Mahnwort zur Judenfrage. Zwei Wochen nach der Reichspogromnacht verkündet der Bischof, kein im christlichen Glauben stehender Deutscher dürfe, Zitat, die staatlichen Maßnahmen gegen die Juden bejammern. 1941 schickt Walter Schulz seinem Parteigenossen, dem mecklenburgischen Gauleiter Friedrich Hildebrand, ein Konzept zur Zukunft der mecklenburgischen Landeskirche. Unter der Überschrift »Meine Auffassung der kirchlichen Lage« schlägt er vor,
dass es eine Kirche nur noch als Funktion des nationalsozialistischen Volksstaates geben kann.
Der Landesbischof offeriert sogar die Enteignung der Landeskirche.
Die kirchlichen Vermögenswerte fallen an den Staat, der daraus die für die Durchführung der Volksseelsorge nötigen Ausgaben bestreitet. Damit in den Kirchen als den echten Weihestätten der Nation die deutschen Volksgenossen in einer dem Geist der Gegenwart gerecht werdenden Form ihre religiöse Erbauung suchen und finden können.
Dazu kommt es nicht. Am 2. Mai 1945 befreien amerikanische und britische Truppen Westmecklenburg und Schwerin. Landesbischof Schulz amtiert ungerührt weiter. Der Bruderrat der Bekennenden Kirche fordert ihn am 6. Juni 1945 per Brief zum Rücktritt auf.
Der Zeitpunkt ist gekommen, in dem die Forderung, der im Jahre 1933 mit politischen Mitteln ins Amt gekommene Landesbischof und Oberkirchenrat möchten zurücktreten. Die jetzige mecklenburgische Kirchenleitung entspricht nicht den Anforderungen, die vom Evangelium und von unserem Bekenntnis her an ein evangelisch-lutherisches Kirchenregiment zu stellen sind.
Schulz weigert sich, verhandelt dann aber hinter den Kulissen einen für sich vorteilhaften Deal aus.
Der Landesbischof erhält das Ruhegehalt. Der Landesbischof hat Anrecht auf eine mecklenburgische Pfarre. Der Landesbischof Schulz hat das Recht, den Titel Landesbischof AD zu führen,
heißt es in der Vereinbarung, die allerdings kein Datum für den Rücktritt festlegt. Das ist am Ende auch nicht notwendig. Am 25. Juni wird Schulz von der britischen Besatzungsmacht verhaftet. 2 Tage später tritt er zurück und veröffentlicht eine Erklärung.
Ich habe mein Amt als Landesbischof und Landeskirchenführer übernommen und geführt in der Überzeugung, dass Nationalsozialismus und Christentum vereinbar seien und ihre Verbindung sich zum Segen der Kirche und des deutschen Volkes auswirken würde.
Der durch und durch nationalsozialistische Landesbischof, der Christ, der antisemitischen Hass zum Glaubensgrundsatz erheben wollte, der die evangelisch-lutherische Landeskirche an den Abgrund der Spaltung führte. Er ist mit sich selbst im Rein.
Ich brauche das Urteil der mecklenburgischen Kirchengeschichte über meine Amtsführung in den letzten Jahren nicht zu scheuen.
Mecklenburgs nächster Landesbischof wird Niklot Beste, einer der führenden Männer der Bekennenden Kirche. Unter seiner Leitung werden nun sogenannte Spruchkammerverfahren durchgeführt. Grundlage ist das Kirchengesetz über die Reinigung der Kirche von wesensfremden Einflüssen. Erlassen im November 1946 soll es für die Entnazifizierung in der mecklenburgischen Pastorenschaft sorgen. Kirchenhistoriker Ulrich Peter kommentiert das Ergebnis ironisch.
Da bewundere ich die Kreativität der evangelischen Kirchenleitung in Mecklenburg. Ich kenne kaum Fälle, wo Leute wirklich reale Konsequenzen hatten für das, was sie vorher getan haben.
Von rund 350 Pastoren müssen sich 146 einem Verfahren stellen. Aus dem Amt werden am Ende 16 entfernt, 3 in den Ruhestand versetzt.
Eine Aufarbeitung, die nie geplant war und die auch nie durchgeführt wurde, konnte auch nicht scheitern.
Mecklenburgs nationalsozialistischer Landesbischof Walter Schulz wird aus dem Dienst der Landeskirche entlassen. Sämtliche Bezüge gestrichen, der Titel Landesbischof AD verweigert. Schulz tritt in den Dienst der Landeskirche Hannover, übernimmt 1950 eine Stelle in Fallingbostel, ist später Pastor in Schnakenburg.
Ich glaube, er war froh, dass er überhaupt noch einmal als Pastor arbeiten durfte. Die Ruhe dieser abgelegenen Kleinstadt kam ihm sehr entgegen.
Urteilt dessen Tochter Marianne im Buch Bischofstochter, einer ganz persönlichen Auseinandersetzung mit ihrem nationalsozialistischen Vater, der auch in seinem Familienleben kein Vorzeigechrist war. Im Kunstkarten geht es heute um den juristischen Umgang mit NS-Verbrechen. Zu denen gehörte unter anderem die sogenannte Euthanasie, die systematische Tötung von Menschen mit Behinderungen. Auch in Schwerin mordeten Ärzte, Schwestern und Pfleger. In der Heil- und Pflegeanstalt Sachsenberg zwischen 2000 und 2500 Menschen.
Der Sachsenberg oder die Einrichtung, die psychiatrische Klinik Sachsenberg, spielte eine zentrale Rolle in den Euthanasiemaßnahmen,
berichtet die Medizinhistorikerin Kathleen Haag in einem 2016 geführten Interview. Zusammen mit dem Schweriner Arzt Jörg Pink und Stadtarchivar Bernd Kasten erforschte sie den bis dahin verdrängten Teil der Geschichte des Sachsenbergs. Grundlage waren weitgehend erhaltene Patientenakten. Die Akten zeigen,
dass man den Kindern Luminal, also ein Barbiturat, gab, ein Schlafmittel in erhöhten Dosen über einen längeren Zeitraum, sodass durchaus die Symptomatik einer Lungenentzündung dann gegeben war und die Kinder tatsächlich dann auch an einer Lungenentzündung starben.
Hunderten Kindern wird auf diese Weise ihr junges Leben genommen.
Die letzten Einträge, das sieht man auch in den Krankenakten, gerade auch bei den Kindern, die in der Kinderfachabteilung untergebracht waren, sind immer von demselben Arzt getätigt worden. Und man kann davon ausgehen, dass das fingierte Todesursachen waren.
Der Name des Arztes: Alfred Loy. Geboren und aufgewachsen in Schwerin, ist er ab April 1930 Arzt auf dem Sachsenberg, leitet dort bald die sogenannte Kinderfachabteilung.
Er hat dann Ende der 30er Jahre auch durch seine engen persönlichen Kontakte zum Gauleiter die Gelegenheit ergriffen, hier beruflich Karriere zu machen, sich bei der NSDAP in ein gutes Licht zu setzen.
Weiß Schwerins Stadtarchivar Bernd Kasten. Der Mediziner Alfred Loy, selbst NSDAP-Mitglied, hilft Mecklenburgs Gauleiter Friedrich Hildebrand in einer persönlichen Sache. Eine Tochter Hildebrands ist geistig behindert, gilt damit aus Sicht der Nazis als lebensunwert. Auch ihr droht die Ermordung.
Er musste seine eigene Tochter auf jeden Fall von diesen Maßnahmen ausnehmen. Und dafür braucht er einen ärztlichen Gutachter und das hat Loy dann für ihn erledigt.
Das Gefälligkeitsgutachten für den obersten mecklenburgischen NS-Bonzen zahlt sich aus. Neben seinem Job auf dem Sachsenberg leitet Alfred Loy unter anderem das rassenpolitische Amt des Gaus, ist Beisitzer am Erbgesundheitsgericht Schwerin. Er zeigt sich als überzeugter Anhänger der Euthanasie, der Tötung behinderter Menschen. Eines seiner Opfer wird Günther Nevermann. Der 9-Jährige aus Wismar leidet unter spastischen Lähmungen.
Er ist ein ganz normaler Junge gewesen, ganz normal, bis auf seine Lähmung.
Erzählt Schwager Horst Munkwitz 2010 in einer Zeitreise des NDR Nordmagazins.
Er hat auch versucht, was er mit der Arme machen konnte, dass er es gemacht hat. Er ist sogar aus Fensterbrett raufgeklettert und hat mir mal im Fenster gesessen.
Doch Spastiker passen nicht in das Menschenbild der Nazis. 1942 wird der kleine Günther seiner Familie entrissen. Die Behörden verfügen seine Einweisung auf den Sachsenberg.
Meine Frau hatte den Jungen hingebracht, musste aber feststellen, dass dieses Heim kein Krüppelheim, sondern ein Heim für Geistesschwache ist. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der Junge nicht geistesschwach, sondern nur gelähmt ist.
Schreibt Günthers Vater an den mitverantwortlichen Mediziner Alfred Loy. Der besteht auf der Auslieferung des Jungen.
Schon bei der Einlieferung machte die Mutter allerlei unberechtigte Einwendungen. Völlig erstaunt bin ich, dass die Mutter heute mit einem Schreiben kommt, nachdem sie berechtigt wäre, das Kind abzuholen.
Beschwert sich Alfred Loy beim Wismarer Wohlfahrtsamt. Seine sogenannte Kinderfachabteilung auf dem Sachsenberg hat einen schlechten Ruf. Die Sterberate der ihm anvertrauten kleinen Patienten liegt zwischen 1941 und 1945 bei 70%. Günther Nevermanns Mutter habe sich energisch gewehrt, erinnert sich Horst Munkwitz.
Da wollten sie nicht wieder zurückbringen. Und da kam die Gestapo und hat dann gesagt, entweder sie bringen den Sohn bis dann und dann wieder zurück oder sie gehen ins KZ. Und dann sind sie ihren Sohn auch los.
Günthers Vater, der als Soldat an der Front steht, wird von Loy per Brief beruhigt.
Im Kinderheim wird das Kind entsprechend seinen Fähigkeiten geschult und gebildet. Es ist dort gut aufgehoben, es wird gut betreut und steht unter ärztlicher Aufsicht. Im Interesse des Kindes ist ein Verbleiben notwendig.
Eine Lüge. Wenige Wochen später ist der kleine Günther tot. Einer von hunderten Fällen. Jeder für sich eine Tragödie und ein Verbrechen.
Man wusste, das Kind ist eben auf dem Sachsenberg umgekommen, es ist gestorben. Man spekulierte, dass es getötet worden ist.
Sagt Medizinhistorikerin Kathleen Haag. Alfred Loy flieht kurz vor Kriegsende nach Schleswig-Holstein. Im November 1945 enthüllt die in Schwerin erscheinende Landeszeitung die Tötungen auf dem Sachsenberg.
Obwohl der Massenmörder Dr. Loy sich im Augenblick den Zugriffen durch die Flucht entzogen hat, gibt es doch noch eine Reihe von Mittätern. Auch sie sind an diesem ungeheuerlichen Verbrechen mitschuldig. Es ist zu fordern, dass seitens der Behörden die notwendigen Schritte gegen sie unternommen werden.
Tatsächlich kommt es im Sommer 1946 in Schwerin zum sogenannten Sachsenberg-Prozess. Drei angeklagte Pfleger und eine Pflegerin werden zum Tode verurteilt, die Urteile aber später in Haftstrafen umgewandelt. Ärzte müssen sich damals nicht verantworten. Über die Verbrechen auf dem Sachsenberg wird bis 1989 dann nicht mehr gesprochen.
Dafür war verantwortlich Dr. Loy, der ist im Westen, damit war das nicht mehr das Problem der DDR,
sagt Stadtarchivar Bernd Kasten. Aber
man kann davon ausgehen, dass alle Pfleger und Pflegerinnen, die in den Pflegehäusern beschäftigt gewesen sind, und das ist schon eine Größenordnung von 30 bis 40 Personen, von denen die allermeisten auch nach 45 ganz normal weiter auf dem Sachsenberg gearbeitet haben. Also dass diese 30 bis 40 Personen an den Morden beteiligt waren.
Auch Alfred Loy muss nie büßen. Ab 1950 ist er niedergelassener Facharzt für Nervenkrankheiten in Köln, arbeitet sogar als Gerichtsgutachter. Nach einer anonymen Anzeige gegen ihn kommt es 1951 zu einem Prozess vor dem Landgericht Köln. Der endet mit einem Freispruch. Zitat aus dem Urteil. Alfred Loy habe
alles ihm Zumutbare getan, um möglichst viele Kinder zu retten. Dies habe er allerdings nicht anders erreichen können, als dadurch, dass er eine Anzahl unheilbar kranker Kinder geopfert habe.
Ein Skandalurteil? Der Bundesgerichtshof ordnet zumindest ein zweites Verfahren in Köln an. Bei dem werden auch Ärzte vernommen, die unter Loy auf dem Sachsenberg arbeiteten. Sie sagen unter anderem aus,
dass sie auf den Stationen des Angeklagten immer wieder Geisteskranke, die sie vor wenigen Tagen noch bei bestem Kräftezustand und in lebhafter Bewegung gesehen hätten, auf einmal in tiefem Schlummer schnarchend oder bei rasselnder Atmung angetroffen hätten und dass ihnen kurz darauf der Tod dieser Kranken bekannt geworden wäre.
Heißt es im Urteil des zweiten Kölner Prozesses.
Wenn sie das Pflegepersonal auf diese auffälligen Erscheinungen hin angesprochen hätten, so sei nie eine rechte Antwort zu erhalten gewesen. In einzelnen Fällen sei erwidert worden, dass Dr. Loy den betreffenden Kranken etwas gegeben habe.
Solche übereinstimmenden Zeugenaussagen weist das Gericht aber zurück. Es sei nur Hörensagen, obwohl Alfred Loy vor dem Kölner Gericht selbst zugibt, dass er das Töten von etwa 100 Kindern angeordnet habe, wird er erneut freigesprochen. Das war der Kunstgarten. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank für Ihr Interesse.